Ich fand den Lobpreis heute sehr interessant. Ist ja nichts abgesprochen. Und dass es so drum ging, eigentlich um ihn, ne? Um Jesus und was er gemacht hat und was er, und dass es unser Glück ist, ihm nahe zu sein. Ne? Und ja, vielleicht zwischendurch noch was davon. Wir wollen heute mal uns ein paar Verse lesen aus dem Johannesevangelium, 13. Kapitel. Ich denke, ihr werdet es alle kennen. Ich lese es trotzdem vor. Johannes 13, 33 bis 38. Sagt Jesus zu seinen Jüngern: Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. So sage ich jetzt auch euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Dann werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wohin willst du gehen? Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortete: Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich nicht dreimal verleugnet hast. Jesus erzählt seinen Jüngern, also die ganze Begebenheit hier, ne, ab Johannes 13 ist ja alles in diesem Saal, in dem sie zusammen das Abendmahl gefeiert haben. Kapitel 13, 14, 15, 16, 17, das sind alles so Worte, die Jesus kurz vor seinem Tod seinen Jüngern weitergegeben hat. Wo ich sage, absolut wichtige Sachen, die er ihnen erzählt hat. Und in dem Ganzen erzählt er ihnen, dass er weggehen wird. Und Petrus, ja, hört gar nicht richtig zu oder ja, vielleicht, ich weiß es nicht so genau, man kann das schlecht einschätzen. Er übergeht das und widerspricht Jesus gleich und sagt, ja, ich will mitgehen. Und vielleicht ist es auch so, weil Jesus sagt ja hier zwischendurch dieses Gebot der Liebe, vielleicht denkt Petrus auch von sich, dass diese Liebe so tief in seinem Herzen wohnt. Und will Jesus davon überzeugen, dass es so ist und sagt so zu Jesus: Du, ich will da mitgehen. Wie auch immer. Ich denke, Petrus schätzt sich selber falsch ein. Sehen wir ja dann gleich. Ne? Er denkt von sich, egal was passiert, ich bleib Jesus treu. Denkt er von sich. Kommt ja hier sehr deutlich zum Ausdruck. Und die Wirklichkeit oder die Realität ist die, dass Petrus nicht wusste, wie es in seinem Herzen aussieht. Behaupte ich jetzt mal. Petrus wusste nicht, wie es in seinem eigenen Herzen wirklich aussieht. Oder man könnte es auch anders sagen, was wirklich in seinem Herzen gewohnt hat. Und ich habe festgestellt, es ist eines der schwierigsten Dinge, herauszufinden, was in meinem Herzen wirklich wohnt. Und das Beispiel hier ist so gut, weil sich Petrus so sicher ist, dass er es weiß. Und es ist auch so, wenn wir mal den Gesamtzusammenhang sehen. Ne? 3,5 Jahre lang ist er mit Jesus gegangen. Er hat alles aufgegeben, was er hatte. Ne? Er war ja verheiratet, wir wissen das. Er ist von zu Hause weg. Er hat seinen Beruf aufgegeben. Er hat einen Lebensstil gewählt, der doch große Unsicherheiten mit sich gebracht hat. Wenn wir die Bibel so lesen, auch so zwischen den Zeilen oder die kleinen Bemerkungen, dann wissen wir, dass es Jesus fast die ganze Zeit verfolgt wurde. Ne? Einmal sind sie sogar nach Syrien gegangen, weil sie verfolgt wurden. Wir lesen immer so kleine Bemerkungen, und er entwich ihnen und ging dort und dorthin. Also es war nicht so, dass dieses ganze Leben mit Jesus immer nur dieses Highlight-Leben war, Zeichen und Wunder und alle werden gesund. Ja, das war an der Tagesordnung, aber es gab auch die andere Seite, diese Seite von Unsicherheit, diese Seite von, ich weiß nicht, erwischen sie uns irgendwann mal, was wird dann? Und ich glaube, Petrus hat das, was er hier sagt, überhaupt nicht einfach so dahin geredet. Er wusste ganz genau, wovon er redet. Weil dieser Druck war die ganze Zeit da. Und also ich sage, er hat es sehr, sehr ernst gemeint. Und trotzdem hat er sich geirrt. Und dann steht für mich die Frage, wo ist der Knackpunkt? Wo ist der Knackpunkt, wenn Petrus so lange Zeit mit Jesus geht, wenn er genau weiß, von was er redet, wenn er es so ernst meint und hat sich trotzdem geirrt? Ich glaube, wir wissen viele Dinge mit unserem Verstand. Und wir wissen, also ich meine jetzt alle Wahrheiten, die in der Bibel stehen. Wir wissen das doch alles, oder? Wir wissen doch alles, was in der Bibel steht. Wir wissen auch diese Dinge mit dem neuen Gebot, wo es hier eigentlich drum geht. Ne? Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebt. Genauso wie ich euch geliebt habe. Wir wissen das ganz genau. Und wir wissen die Dinge von Heilung, wir wissen von Befreiung, wir wissen von einem Leben in ständischer Freude, wir wissen von einem Leben in Gottes Ruhe, wir wissen von, die Liste könnte man weit fortsetzen, von Vergebung, in der wir leben, jedem anderen gegenüber und so weiter und so fort. Und aber die Frage ist, woher weiß ich, was in meinem Herzen wirklich lebt und was nicht? Woher weiß ich das? Nochmal, Petrus war sich ganz sicher, dass er weiß, was in seinem Herzen lebt. Na, er hat gesagt, hey Jesus, wenn ich mit dir sterben muss, mach ich. Na, und er hat es ernst gemeint. Und ich glaube, wir denken, dass wir verschiedene Dinge in unserem Herzen glauben und wir wollen das auch. Aber ist es so? Ich persönlich kann oft nur an den Ergebnissen feststellen, was in meinem Herzen wohnt. Vom Ergebnis her kann ich einen Rückschluss ziehen, was ist in meinem Herzen. Und das ist das ganze Ding, was wir hier in dieser ganzen Geschichte sehen. Wäre diese Verleugnung nicht passiert, hätte Petrus niemals feststellen können, was überhaupt in seinem Herzen ist oder lebt oder wohnt. Es wäre nicht gegangen. Und ich glaube auch, dass Jesus Petrus mit voller Absicht nicht vor dieser Geschichte bewahrt hat. Weil Jesus wollte, dass Petrus weiß, was in seinem Herzen lebt. Und dass er aus der Täuschung rauskommt, in der er drinnen hängt. Wir alle wissen, die Geschichte hat ja 3 Teile. Ne? Das hier ist ja nur der erste Teil, den wir hier lesen. Wo es vorher drum geht, wo Jesus zu Petrus sagt, hallo, so und so wird's passieren. Dann kommt der zweite Teil, die Verleugnung selber, wo das alles genauso passiert, wie Jesus es vorhergesagt hat. Den lese ich jetzt nicht, wir kennen den alle, denke ich. Und dann kommt der dritte Teil. Ich glaube, den kennen wir auch, aber die paar Verse lese ich jetzt mal wieder aus Johannes 21, die Verse 15 bis 17. Das ist dann, nachdem Jesus auferstanden war, und es ist nicht die erste Begegnung, die Jesus mit seinen Jüngern hatte, sondern sie waren schon wieder nach Galiläa gegangen, waren wieder fischen. Und Jesus ist am Ufer, hat inzwischen ein bisschen Fisch gebraten, also Frühstück gemacht. Und jetzt geht das hier los in Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon Petrus, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Ich persönlich wäre nie auf die Idee gekommen, dass der springende Punkt im Leben von Petrus fehlende Liebe ist. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn wir jetzt zurückgehen zu der ersten, zu der Unterhaltung, die Jesus mit Petrus hatte. Und wo Petrus sagt, hey, ich lasse dein Leben für mich, alles. Und Jesus sagt ihm die Verleugnung voraus. Und dann kommen wir ja zu der Frage, an welcher Stelle liegt's, ne, im Herzen von Petrus? Hier steht eigentlich die Antwort im Johannes 21. Und also ich wäre nie drauf gekommen, dass es fehlende Liebe ist. Aber Jesus wollte Petrus zeigen, was in seinem Herzen, also erstens, er wollte ihm zeigen, was in seinem Herzen wirklich wohnt. Und zweitens wollte er ihm sagen, was da am besten drin wohnen kann. Also wie er, was er sich wünscht, was da am besten drin wohnen kann. Und wenn wir nochmal zurückgehen, lass uns nochmal zurückgehen zu Johannes 13, dann steht ja in dem Zusammenhang, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und Jesus hat in dem ersten Zusammenhang genau den Grund gesagt, um den es geht. Und Petrus hat, ich weiß es nicht, ja, vielleicht waren sie einfach so geschockt, dass Jesus gesagt hat, ich werde weggehen. Ne? Vielleicht waren sie so geschockt darüber und haben gedacht, nein, wir wollen das nicht oder irgendwas. Da sie gar nicht richtig zugehört haben, das geht uns ja auch manchmal so. Wir hören irgendeine eine größere Sache und sind von einem Teil so in Anspruch genommen, dass wir den Rest komplett ausblenden. Aber ich finde es so krass, Jesus hat in dem ersten Abschnitt hat er gesagt, was die Lösung ist. Aber Petrus hat es nicht registriert, nicht aufgenommen. Was würde passieren, wenn wir alle die Liebe, die von Jesus kommt, so in unserem Herzen wohnen hätten, wie es hier in dem Vers steht? Ne? Damit, nee, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch gegenseitig liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, so ihr einander liebt. Was würde passieren, wenn wir diese Liebe, also jeder einzelne von uns, diese Liebe so in unserem Herzen leben hätten und wohnen hätten? Was würde passieren? Gut, die Frage ist jetzt, ich gebe zu, die ist nicht weiter schwierig, ne? Weil die Antwort steht ein Vers weiter drin, weiter unten. Da sagt Jesus, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das wäre, also Jesus sagt dann eigentlich, ihr könnt euch den Rückschluss selber anschauen. Ne? Also wenn wir merken, dass die Welt um uns herum, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere vielleicht ungläubige Verwandtschaft, unsere wer auch immer, mit dem wir zu tun haben, wenn wir merken, dass die Leute sehen, dass wir seine Jünger sind, wenn die das sehen, dann wohnt Gottes Liebe in uns. Gut, die Frage ist die, wie sieht das praktisch aus oder wie kann das praktisch aussehen? Der Zusammenhang vom Kapitel 13 ist ja der, dass Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Und danach hat er dann das Abendmahl eingesetzt. Aber als er die Füße gewaschen hat, hat er gesagt, ich gebe euch ein Beispiel, damit ihr es untereinander genauso macht. Und das meint jetzt nicht, dass wir hier ständig irgendwelche Rituale abhalten sollen und irgendwelche Fußwaschungen. Das kann man auch mal machen, das ist richtig. Aber das ist jetzt nicht das, was Jesus meint. Und ich glaube, das wissen wir alle. Aber was er meint ist, dass wir uns gegenseitig, anstatt den Kopf halt lieber die Füße waschen sollen. Halt lieber die Stellen, wo der Dreck ganz normal ist. Ne? Man muss das auch immer in der Kultur sehen, in der das damals war. Die sind alle mit Sandalen draußen rumgelaufen und in Israel regnet es, naja, wir haben das jetzt hier inzwischen auch bald so, sehr wenig und es ist alles verdreckt und alles verstaubt und wenn man in irgendein Haus kam, dann war es normal, dass man dort vom Haussklaven die Füße gewaschen bekam. Und Jesus hat diese niedrigste Tätigkeit gemacht und hat dann den Jüngern gesagt, ja, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Das ist Liebe in Aktion. Wie sieht Gottes Liebe noch aus? Wir finden ganz viele Stellen, wie Gottes Liebe noch aussieht. Ich glaube, die größte sichtbare Stelle ist dieses Kreuz, wo Jesus an unserer Stelle gestorben ist. Also ich sage es gerne so, wo Jesus völlig ohne Sünde und damit auch völlig ohne Grund für mich gestorben ist und für dich, damit unsere Sünde bezahlt, also damit die Strafe für unsere Sünde bezahlt wird. Das sind diese Dinge. Es gibt noch eine andere Stelle, die möchte ich euch zum Schluss vorlesen. Und die, da brauche ich die andere Bibel. Die steht in 1. Korinther 13. Ich glaube, die kennt ihr auch alle. Das sind diese 15 Attribute der Liebe. 1. Korinther 13, 4 bis 8. Die selbstlose Liebe Gottes nämlich handelt stets großmütig und geduldig. Diese Liebe erweist sich allen gegenüber stets als gütig und nachsichtig. Sie schaut nicht eifersüchtig auf das, was andere haben. Die selbstlose Liebe macht sich nicht wichtig mit irgendwelchen Lehren oder apostolischen Diensten. Sie macht nicht mehr aus sich, als was sie ist. Sie verhält sich niemals rücksichtslos, so dass andere durch ihr Benehmen beschämt werden. Auch beschäftigt sie sich nicht ständig mit dem, was ihr wichtig ist. Sie regt sich nicht über alles auf und rechnet das Böse, das andere ihr antun, nicht auf. Sie freut sich nicht darüber, wenn anderen Unrecht geschieht. Im Gegenteil, sie wehrt sich für sie. Vielmehr freut sie sich mit, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Lieber nimmt sie alles auf sich, anstatt andere zu denunzieren oder zu verurteilen. Vertraut sie in allem, erhofft sie sich alles und schickt sich in alles, indem sie es geduldig erträgt. Die Liebe kommt selber niemals zu Fall und sie lässt auch niemanden fallen. Wäre noch eine letzte Frage. Wie landet sowas in meinem Herzen? Ich persönlich habe herausgefunden, das Einzige, wie sowas in meinem Herzen landet, ist Zeit und Wiederholung und wieder Zeit und wieder Wiederholung, dass ich gerade über solchen Texten hier, wie 1. Korinther 13, dass ich darüber nachdenke, dass ich mir Zeit nehme, dass ich das verinnerliche, dass ich auch darüber bete, den Heiligen Geist einlade, mir diese Dinge zu offenbaren, weil Wissen und Offenbarung sind zwei völlig verschiedene Dinge. Um irgendwas zu wissen, brauche ich den Heiligen Geist nicht. Kann ich einfach was lesen, eine Information. Aber für eine Offenbarung brauche ich den Heiligen Geist ganz dringend. Und mir einfach immer und immer wieder Zeit zu nehmen. Es gibt ein Geheimnis, das eine Offenbarung, die ich einmal habe, im Leben Wurzeln schlägt. Und dieses Geheimnis ist, sie immer wieder zu nehmen. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Ich habe das öfters gehabt. Ich war irgendwo in einem Gottesdienst und hatte eine Offenbarung und dachte, boah, das ist ja krass, das ist so stark. So. Und dann und in dem Moment habe ich immer gedacht, das merke ich mir für immer. Ne? Einfach, weil dieses Erlebnis dazu kam. So, und dann eine Woche später, zwei Wochen später, einen Monat später, dann habe ich festgestellt, wo ist es denn? Um was ging es da? Ich glaube, ich habe es vergessen. Und dann habe ich gemerkt, es ist weg. Ne? Und ich denke, ein großes Geheimnis ist, dass man die Dinge, wenn Gott zu dir redet, dann schreib dir das auf und nimm dir das immer wieder, jeden Tag. Nimm es dir so lange, bis es in dir wohnt, sage ich. Ne? Da brauchst du nicht mehr drüber nachzudenken. Es lebt in dir. Vielleicht können wir einfach aufstehen und zusammen beten. Jesus, ich sage dir danke für deine, für deine übergroße Liebe. Ich sage dir auch danke, dass deine Liebe so groß ist, dass du uns Dinge erleben lässt, die scheinbar erstmal total negativ aussehen, wie beim Petrus, wo du aber weißt, dass was richtig Gutes draus wird. Und ich sage dir danke für deine Offenbarungen, die in deinem Wort da sind. Und ich bete jetzt einfach, ich lade dich jetzt ein, Heiliger Geist, dass du uns deine Liebe offenbarst, Stück für Stück, Schritt für Schritt, jeden Einzelnen von uns. Dass deine Liebe, die so groß ist, mehr und mehr in unserem Herzen wohnt, dass sie rauskommt, dass es alle sehen, dass wir es gegenseitig immer mehr aneinander sehen und dass es alle anderen sehen. Amen.
Vielen Dank, Dirk. Also ich finde es auch einfach, glaube ich, wenn man da wirklich da dran bleibt, dann wird auch die Welt es draußen sehen, dass wir was in uns haben, was die anderen nicht haben, und uns fragen, wo wir das her haben, dass sie einfach auch zu Jesus kommen.